Schön, dass du eingeschaltet hast, wieder mit dabei bist bei unserem Blick in die Bibel. Ich freue mich jedes Mal. Amen. Halleluja. Gut, um was geht's heute? Mein Thema heute hat was mit den Schöpfungszuständen zu tun. Die Nacht ist dann am dunkelsten, kurz bevor der Morgen anbricht. Und ich behaupte jetzt einfach mal, du in deiner Situation, in der du bestimmte Erschöpfungsgefühle hast, mit bestimmten Situationen nicht mehr zu tun haben willst, bestimmte Kämpfe nicht mehr kämpfen willst, diese Zeit kommt jetzt an ein Ende und du stehst vor einem Durchbruch. Aber das Blöde ist, dass es vor einem Durchbruch nochmal richtig heftig wird. Du wirst dich von dieser Heftigkeit jetzt nicht aus der Fassung bringen lassen. Wir schlagen mal auf zum 1. Samuel Kapitel 27. Und David dachte in seinem Herzen, nun werde ich eines Tages doch durch die Hand Sauls umkommen. Warum hat er das gedacht? David war eigentlich ein guter Mann. Er war ein hochrangiger Militär, er war ein hochrangiger Beamter. Aber irgendwann konnte ihn der Regierungschef nicht mehr leiden, hat ihn aus seiner Position entfernt und hat dann begonnen, ihn zu verfolgen. Heutzutage wird man prozessieren, damals haben sie ihn tatsächlich verfolgt und wollten ihn um einen Kopf kürzer machen. Und die Sache ist die, dass der Herr ihn immer bewahrt hat. Gott hat ihn bei seinen ganzen Fluchten immer bewahrt. In anderen Worten, er hat ihm immer Kraft für die Probleme des täglichen Lebens Davids gegeben. Die Kämpfe waren immer dieselben, die Kämpfe haben nicht aufgehört. Aber irgendwann, nach ungefähr 10 Jahren oder vielleicht sogar noch mehr, hat sich David gedacht, mir hängt das alles so zum Hals raus. Immer dieselben Probleme mit denselben Leuten. Vielleicht geht es dir ja genauso. Immer dieselben Probleme mit denselben Leuten, die lernen es nicht. Und dann kommen sie zu mir und wollen was von mir. Und überhaupt, ich habe nichts falsch gemacht und trotzdem flicken sie mir am Zeug, dieser Kollege oder was auch immer, dieser Ehepartner, ich ziehe jetzt aus, ich habe die Schnauze voll, mache jetzt mal Urlaub hier von der Beziehung, beziehungsweise von der ganzen Familie. Dann sollen sie mal schauen, wie sie zurechtkommen. Oder auf der Arbeit, dieser Kollege, der nervt schon seit Jahr und Tag. Ich habe jetzt die Schnauze voll, ich gehe jetzt einfach und beziehe Sozialhilfe. Basta. Solche Gedanken gibt es und solche Gedanken fliegen vielleicht sogar in deinem Kopf rum. Das kann ja sein. Diese Gedanken sind auf jeden Fall im Kopf von David rumgeflogen. Gott hat ihn immer bewahrt. Er hat ihm immer die Kraft für den Tag gegeben. Jesus sagt ja, jeder Tag hat an seinem Übel genug. Erinnerst du dich? Bergpredigt. Aber irgendwann hat er die Schnauze voll gehabt und hat gesagt, hey, nee, ich will jetzt nicht mehr, ich will nicht mehr kämpfen. Und ich sagte jetzt schon den Hauptpunkt meiner Botschaft, kämpf weiter, das ist gut für dich. Und der Durchbruch steht bevor. Das ist eigentlich meine Botschaft gewesen. So, ja. Schalt trotzdem nicht um, bleib trotzdem hier. Ja. Wir machen noch weiter, ich habe noch ein paar interessante Sachen zu sagen, hoffe ich. Amen. Also, nun werde ich eines Tages doch durch die Hand Sauls umkommen. Wisst ihr, was David hier hat? Der hat dunkle Zukunftsahnungen. Der hat Ängste vor der Zukunft, Ahnungen einer dunklen Zukunft. Aber diese Ahnungen, die sind Lügen. Diese Ahnungen, die sind nicht gerechtfertigt. Denn bisher hat Gott ihm immer geholfen und Gott wird ihm auch in Zukunft helfen. Wisst ihr, wir müssen dazu kommen, das wird eine eigene Botschaft, die in mir herumzieht. Wir müssen davon wegkommen, Erfolg darin zu messen, wie viele Leute uns beklatschen wegen mir, wie viel Zuspruch wir bekommen in der Familie, auf der Arbeit oder sonst was. Was dir wichtig sein muss, ist ausschließlich einzig und allein, ob du Gott gefällst oder nicht. Aber das ist eine andere Botschaft, da muss ich noch ein bisschen drüber arbeiten. Heute sind wir woanders. Wir sind hier bei David jetzt. Wir halten mal fest. David kämpft und er kämpft und er kämpft und er kämpft siegreich. Es ist nie passiert, dass David in Sauls Hand gefallen ist. Und oft war das wunderbar. Die Errettung, die war unglaublich. Das waren immer Eingriffe Gottes. Wisst ihr, wir hätten so gern irgendwie eine Formel. Wenn wir das machen, dann muss zwingend dieses passieren. Aber Gott bringt dich in Situationen, in denen du Schalter drücken kannst, beziehungsweise Knöpfe drücken kannst, Schalter umlegen kannst und es tut sich nichts. Du bist an deine Grenzen gekommen und da plötzlich kommt Gott, legt seinen Schalter um und du stellst fest, oh, er ist doch nicht verzichtbar. Wir hätten gern die Kontrolle, aber Gott bringt uns immer wieder in Situationen, in denen wir keine Kontrolle haben, sondern auf ihn geworfen sind. Freunde dich mit diesem Gedanken an. Gott hätte ja, verstehst du, Saul einfach tot umfallen lassen können und David im nächsten Moment auf den Schild heben lassen können, dann wäre er König gewesen. Es war Gottes Wille, dass er durch die Gegend gejagt wird, damit er weiß, wie das ist. wenn ein König einen verfolgt, wenn eine Regierung böse wird und einen Unschuldigen verfolgt. Dann macht es nämlich er, wenn er Regierungschef wird, einmal nicht mehr. Das macht er dann nicht. Er ist dann kuriert von dieser Denkungsart, von diesem Machtmissbrauch. Seid ihr noch dabei? Wir vollziehen die Gedanken Gottes nach. So, deswegen muss er also jetzt mit diesen Problemen hier zu tun haben. Weil Gott ihn befördern will. Deine Probleme sollen ein Sprungbrett sein für Gott in einen neuen Bereich des Segens, neuen Bereich der Gebetserhörungen, neuen Bereich des Sieges. Sagst du, da kann ich gut drauf verzichten. Reden wir hinterher, wenn die Prüfung vorbei ist, reden wir nochmal drüber. Wenn du am neuen Level angekommen bist, dann reden wir nochmal drüber. Denn plötzlich merkst du, ja, es ist gut jetzt, es ist doch anders als gedacht, es ist besser als gedacht. Das Joch bricht eines Tages und dann bist du frei und dann bist du durchgebrochen. Und wir schauen jetzt David zu, wie er durchbricht. Aber wir halten mal fest, vielleicht findest du dich in seiner Situation. Du wirst gejagt, du hast Probleme mit dieser Person, mit dieser Gruppe, ständig, dauernd zu. Sie können dir nicht schaden, weil Gott immer die Hand auf dir hält, aber es ist einfach ungemütlich, es ist einfach nicht schön. Und irgendwann wachst du morgens auf und hast üble, böse Vorahnungen, Zukunftsängste. Das Schlimmste, was dir passieren kann, dass du im Folterkeller Sauls landest, das schwebt dir plötzlich vor. Und dann denkst du dir, es gibt nichts Besseres für mich, als eiligst in das Land der Philister zu entrinnen. Dann wird Saul davon ablassen, mich weit im ganzen Gebiet Israels zu suchen. Nichts wie ab ins Ausland, dann können sie mir nichts mehr. Nichts wie raus aus dieser Familie, nichts wie raus aus dieser Firma. Und er will ins Land der Philister gehen. So machte sich David auf und ging mit 600 Mann, die bei ihm waren, zu Achish, dem König von Maoch, dem Sohn Maochs, dem König von Gad über. Habe ich das schon mal gehört? Habe ich doch schon einmal gehört, das Wort Gad, den Namen Gad? Ach ja, natürlich, Goliath kam von Gad. Überleg dir das mal. Überleg dir mal die Situation, in der David sich befindet. David hat seinerzeit Goliath besiegt. Das war sein Einstandswunder, das ihn von einem Hirtenjungen zu einem General gemacht hat, auf einen neuen Level gebracht hat. Ein Riesenproblem, nämlich Goliath, wurde gelöst. Und dann hat er einen neuen Job, eine neue Zukunft bekommen, David. Goliath war aus Gad. Und er hat Israel befreit. Die, die er befreit hat, die sind jetzt gegen ihn. Aus Neid. Gewöhn dich daran, dass nicht alle deine Erfolge feiern. Du denkst, das habe ich doch jetzt gut gemacht. Ich habe jetzt hier einen Vertrag an Land gezogen für die Firma oder was auch immer, was deine Spezialität in der Firma ist. Du hast richtig gut gemacht und keiner feiert deinen Erfolg. Im Gegenteil, die schauen dich komisch an. Solange du keinen Erfolg hattest, da waren die Kollegen dir gegenüber nett, da waren sie gut auf dich zu sprechen. Ja, er bemüht sich redlich. Aber jetzt, wo du erfolgreicher bist als alle anderen, und zwar 10-mal so erfolgreich, jetzt wird jeder Handstreich, den du machst, kritisiert. Das gibt's doch nicht. Wieso ist er plötzlich so erfolgreich? Hat er Zaubertrank getrunken oder was ist hier los? Ja, und so Zeugs geht plötzlich durch die Reihen. Und David sagt, hey, ich muss hier raus. Und dann flieht er zu den Leuten von Goliath. Zu den Unterdrückern Israels flieht er jetzt. Überleg dir das mal. Die, die er befreit hat, verfolgen ihn und er geht zu denen, die er besiegt hat und schließt sich denen an. Er schließt sich jetzt den Leuten von Gott, er schließt sich jetzt der Armee Goliaths an. Ich meine, stell dir das mal vor. Wir sind hier in Kapitel 27 vom 1. Samuel. Jetzt gehen wir zu 1. Samuel 16 und stell dir vor, Goliath kommt hier und David steht ihm gegenüber und David kennt die Zukunft. Er weiß, dass Saul gegen ihn sein wird. Er könnte jetzt da vor Goliath stehen und sagen, Goliath, hör mal zu, ich habe es mal anders überlegt, ich laufe jetzt über zu euch. Und dann läuft er über zu denen. Stell dir das mal vor. So was Ähnliches passiert jetzt. Und ich sag mal, weißt du, Goliath war ein Gegner. Aber David ist eine ganz andere Hausnummer, wenn du den mal zum Feind hast. Also ich möchte, dass wir feststellen, dass David hier sich in einer total verqueren Situation befindet. In einer völlig unbefriedigenden Situation. Er hat ja einen Kurzschluss im Hirn und er macht dummes Zeug. Mach du kein dummes Zeug. Mach du zumindest nicht so dummes Zeug wie David. Wir machen alle immer wieder dummes Zeug, aber mach kein so dummes Zeug wie David, der gleich eine vollkommen verkehrte Laufbahn einschlägt. Der geht jetzt nach Gad und macht dort mit, bei den Philistern. Wisst ihr, die Philister, das waren keine netten Leute. Das waren keine guten Menschen. Die sind in Länder eingefallen, inklusive Juda, haben dort alles massakriert, haben dort geraubt, was es Zeug hielt und sind dann wieder heimgezogen und haben sich gut gefühlt. Und zu solchen Leuten geht er jetzt. Was mit David jetzt passiert ist, der Druck lässt nach. Es ist tatsächlich so, dass Saul ihn nicht mehr verfolgt. Sein Fleisch hat endlich Ruhe. Dieser Ehepartner, dieser Kollege, diese ganze Firma oder dieses ganze Land, was auch immer, das ist jetzt alles weg. Es ist wunderbar. Er fühlt sich gut einen Moment lang. Aber jetzt muss er ja bei den anderen mitmachen. Jetzt muss er ja mit den Wölfen dort heulen, damit er nicht auffällt und sich die zum Feind macht. Und der König Achish von Gad, der kann David leiden und er gibt ihm eine Stadt namens Ziklag. Dort wohnt er dann. Das ist ganz wunderbar. Aber jetzt kommen die dunkelsten und finstersten Tage im Leben von David überhaupt. Es kommen später, als er König ist, noch einmal dunkle und finstere Tage, als er seine Augen nicht unter Kontrolle hat und Bathseba sieht. Aber das sind jetzt andere dunkle und finstere Tage. Denn die Dinge, vor denen er geflohen ist, die passieren ihm jetzt. Hör mal, wenn du fliehst und die Hilfe Gottes beiseite lässt und Fleisch und Ruhe fürs Fleisch suchst, dann wird genau das passieren. Die Probleme, vor denen du fliehst, wirst du bekommen. Im Kampf wirst du sie nicht bekommen, solange du kämpfen tust, solange du gegen diese Umstände kämpfst und solange du Gutes tust, obwohl man dich nicht dafür belohnt. Solange wird der Herr mit dir sein und solange wird der Herr dich segnen, solange wird man dich nicht fangen können, so wie David seinerzeit. Du wirst wie ein Fisch sein, der immer entkommt und dem man nichts anhängen kann. In dem Moment, in dem du sagst, nein, ich kämpfe nicht mehr und dich zurückziehst ins Philisterland, in dem Moment wirst du angreifbar. Wir haben als Christen die Waffenrüstung Gottes, ne? Helm des Heils, Brustpanzer der Gerechtigkeit, wir sind umgürtet mit dem Gürtel der Wahrheit und so weiter und so fort. Aber wenn du dich umdrehst, wisst ihr, was nicht steht in Epheser Kapitel 6, wo die Waffenrüstung beschrieben wird, aufgezeichnet ist? Es ist nichts am Rücken. Es gibt keinen Brustpanzer, keinen Rückenpanzer der Gerechtigkeit. Wenn du dich umdrehst und davonläufst und nicht mehr kämpfst, dann ist dein Rücken eine Zielscheibe. Und dann kann es sein, dass die feurigen Pfeile des Teufels halt dich da erreichen. Ja? Wenn du allerdings dem Kampf dich stellst, dann kriegst du von Gott einen Schild des Glaubens, mit dem du feurigen Pfeile des Feindes auslöschen kannst. Also, nicht fliehen, nicht umdrehen, sondern sich in den Wind lehnen. Ich weiß, es ist schwierig, gegen den Strom zu schwimmen. Ich weiß, es macht keinen Spaß, aber es ist deine Bestimmung für den Moment. Dort liegt dein Segen im Moment, nicht im Philisterland, im Land der Verheißung, preis dem Herrn. Diese Kampfvermeidung bringt die schwierigste Zeit im Leben von David und es soll uns nicht passieren. Die zweitdunkelste Zeit kommt, als er wieder nicht in den Kampf auszieht, ins Manöver geht mit seinen Truppen, sondern daheim bleibt und abends lang aufbleibt, morgens schläft und dann halt eines Nachts die Bathseba sieht. Er hat nicht gekämpft, er stand rum und hat sich im Müßiggang ergangen. Das war blöd, das war wirklich blöd. Also was haben wir bis jetzt gesehen? Gewöhn dich dran, wenn das eines deiner Probleme ist, dass man deine Erfolge nicht feiert. Im Gegenteil, gewöhn dich dran, dass man deine Erfolge kritisiert. Der Herr freut sich an dir und das sollte dir wichtig sein. Niemand hat ihn unterstützt, als Saul ihn verfolgt hat, muss man sich mal überlegen. Aber jetzt ist er im Philisterland. Und jetzt müssen wir umschlagen zum 1. Samuel Kapitel 30. Denn jetzt geht es richtig heiß her. Jetzt geht es heiß her. Denn die Stadt, in der er gezogen ist, die der König ihm gegeben hat, die Stadt Ziklag, die wird jetzt geplündert. Das, was ihm in Israel nie passiert ist, dass sein Lager geplündert worden wäre, das passiert ihm jetzt. Während David, muss er auch dazu sagen, David wird jetzt nämlich im Philisterland zu einem Philister. Er wird jetzt zu einem Plünderer und zu einem Marodebruder, zu einem, der umherzieht, in Dörfer einfällt, die ausraubt und die Menschen dort massakriert. So einer wird David jetzt. Ich kann mir gut vorstellen, dass damals nicht allzu viele Weissagungen kamen, nicht allzu viele Psalmen kamen. Denn du kannst das Lob Gottes nicht singen, wenn du im Feindesland unterwegs bist. Du hast keine Lust, Gott zu loben und zu preisen, wenn du in Sünde lebst und den Kampf vermeidest. Aber das macht David jetzt hier. David wird jetzt ein Brutalo, er wird jetzt zu einem Philister. Furchtbare Sache. Und wenn du Philister-Sachen magst, dann passieren dir Philister-Sachen. David und seine Leute sind also weg, um irgendwen auszuplündern, kommt jemand in seine Stadt, die Amalekiter, auch bitterböse Menschen, die kommen und plündern seine Stadt. Sie rauben seine Herden, sie rauben seine Schafe, Kamele, sie rauben sein Vieh, sie rauben seine Frauen, sie rauben seine Kinder und nicht nur seine natürlich, sondern die von seiner ganzen Truppe, von seinem ganzen Regiment marode Brüder. Die werden alle geklaut, die kommen nicht um, aber die werden jetzt geraubt und die Stadt wird angezündet. Und als David von seinem Raubzug heimkommt, mit ein paar Ziegen, die er erbeutet hat und mit ein paar Schafen, vielleicht ein paar Rinder noch dabei, vielleicht hat er sogar ein paar Sklaven dabei, furchtbar, der kommt in seine eigene Stadt. Und als er so anreitet, sieht er eine Rauchwolke am Horizont. Und dann fängt er an zu galoppieren und er stellt fest, dass meine Stadt brennt. Und sie ist zum Schluss ist sie abgebrannt. Die Männer warten, bis die Hitze sich gelegt hat und dann gehen sie durch die Straßen ihrer Stadt, in die Ruinen ihrer Häuser. Sie sind natürlich total entsetzt, denn sie denken, nicht nur ihr Besitz ist jetzt weg, sondern auch ihre Familien sind gestorben. Ihre Kinder, ihre Söhne, ihre Töchter. Und so gehen sie von Zimmer zu Zimmer in ihren Ruinen und stochern in der Asche und suchen nach ihren Toten. Aber es ist keiner da. David und seine Männer stehen auf dem Marktplatz und schreien und heulen. Haben sie in Israel nie gemacht. Dort hat Gott sie immer beschützt. Jetzt, wo sie sich gegen den Kampf entschieden haben, haben sie alles verloren. Genau das, was sie vermeiden wollten, ist ihnen passiert. Oh Mann, es wäre besser gewesen, weiter zu kämpfen. Wer stimmt mit mir überein? Und jetzt schreien sie und heulen und werfen Asche in die Luft. Und dann bauen sie ihre Zelte auf außerhalb der Stadt. Und dann geht ein Raunen durch die Mengen. Wir haben das David zu verdanken. Wären wir in Israel geblieben, ging es uns gut. Aber jetzt sind wir hier. Jetzt haben sie uns hier beraubt und jetzt haben wir nichts mehr. Und die Männer Davids, die werden zu Raubtieren. Die lassen ihr inneres Raubtier raus. Sie sind ja jetzt philistifiziert. Und sie nehmen Steine und wiegen sie in der Hand. Sie fangen an, David zu hassen. Und sie wollen ihn steinigen. Ein Gerücht geht rum, dass David zu steinigen ist. Ihm haben wir das zu verdanken. Und als David dann aus seinem Zelt rausgeht, kommt er sich vor, wie wenn er ein Lämmlein unter lauter Wölfen wäre. Die Männer schauen ihn ganz komisch jetzt an. Jetzt ist es nicht mehr so, dass Saul und seine Truppen, die ihn suchen, ihn töten wollen. Jetzt sind seine eigenen Mitarbeiter, die ihren Chef um jeden Preis loshaben wollen. Hat eine völlig andere Qualität. Die Bedrohung ist eine viel größere. Ist es furchtbar oder ist es furchtbar? Es ist eine definitiv ätzende Angelegenheit. Du denkst dir, du lässt deine Frau jetzt mal, diese schwierige Person, und ziehst bei deiner Kollegin ein. Viel Spaß. Es kann sein, dass du zum Schluss in der Asche sitzt und die in die Luft schmeißt und laut heulst, weil all die Dinge, die... Naja, lassen wir das. Die Sache ist jetzt aber ganz interessant. David beginnt jetzt nicht, sich zu verteidigen. Kann ja jedem mal passieren. Ich bin auch nur ein Mensch. Jeder macht mal Fehler. Männer beißen die Zähne zusammen. Irgendwie so Zeugs, das macht er nicht. Und er sagt auch nicht, ich bin nicht schuld, der ist schuld, der hat mir das eingeredet, irgendwie sowas. Er fängt nicht an, mit seinen Kollegen zu streiten. Denn es bringt nichts, wenn die jetzt in Bürgerkrieg verfallen. Hast du das gehört? Bringt nichts. Schuldzuweisungen, du bist schuld, nein, du bist schuld, du hast mehr Schuld und du noch mehr. Uah. Das bringt nichts, das kostet massenweise Energie, aber es bringt dich nicht weiter. Ständig das Problem zu beklagen, ist keine Lösung. Du brauchst eine Lösung. Na, es ist vielleicht therapeutisch, wenn du abjammern tust. Aber ich sage dir mal eins, du machst dich lästig für andere. Na, dann kann sein, dass irgendeiner der Schuldige ist und der wird dann der Prügelknabe. Auf den darf man dann draufhauen. Der ist der designierte Prügelknabe. David war der designierte Prügelknabe seiner Kollegen. Er ist schuld, dass wir jetzt so schlecht dastehen. Und dann wollen sie ihn also verprügeln. Aber passt mal auf, was David macht. Das ist ganz, ganz wichtig. Hauptpunkt heute, was macht David? 1. Samuel Kapitel 30 und ich lese mal Vers 6. David war in großer Bedrängnis, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen, denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert. Jeder war erbittert wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Interessanterweise nicht wegen ihres Besitzes oder auch ihrer Frauen. Frage nicht, ja. Aber David, Vers 6, aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Wenn wir heute einen Titel brauchen für die Botschaft, dann könnten wir sie nennen, so stärkst du dich im Herrn, deinem Gott. Es geht um deinen geistlichen Kampf, um deinen Kampf in deiner Seele und so stärkst du dich. Interessiert es irgendjemanden? Also mich hat es brennend interessiert und ich sage euch, es ist wunderbar, was hier passiert. Es heißt hier ganz einfach, ganz lapidar, und David stärkte sich in seinem Gott. Und das war es dann. Also David ist vollkommen erschöpft. Er weint, bis er nicht mehr weinen kann. Es steht hier, ich lese es euch vor. Da erhoben David, Vers 4, und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme, und sie weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Also David war in Kapitel 27, Vers 1 schon emotional erschöpft. Jetzt ist er emotional total erschöpft. Es ist also nicht besser geworden durch das Vermeiden des Kampfes. Und dann steht ganz lapidar da, und David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Wie hat er das gemacht? Und wir kriegen keine Antwort, wenn wir jetzt weiterlesen, denn es sind nur die Konsequenzen seiner neuen Kraft da. Wie man sich stärkt, müssen wir aus anderen Bibelstellen herausfinden. Wir müssen die Bibel studieren, stell dir das mal vor. Na, im Gottesdienst. Amen. In Psalm 50, Vers 23, da heißt es, wer Lob opfert, bahnt einen Weg, ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Wer Lob opfert, bahnt einen Weg, ihn werde ich das Heil sehen lassen. David braucht jetzt neue Kraft. Seine Männer haben keine Kraft, er hat keine Kraft, Gott hat Kraft. Ich muss mich mit Gott schließen, dass er mich erfüllt mit seiner Kraft am inwendigen Menschen. Und jetzt fängt er an, sich zurückzuziehen und wieder an seine alten Psalmen zu denken. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und als die Leute ihn singen hören, den König singen hören, denn er hat ja massenweise Psalmen geschrieben, Loblieder Gottes, Musik gemacht. Als die Leute hören, wie er singt, Psalm 23, da fällt ihnen der Stein aus der Hand und sie wollen ihn nicht mehr steinigen, sondern sie hören zu. Denn in der Stimme Davids, die hat immer noch was. Die hat immer noch diese Salbung Gottes. Es ist eine Gabe, um die er sich nicht beworben hat. Es ist eine Gabe, die dient. Er hat schon mal den alten König Saul, als der total emotional erschöpft und zerstört war, gestärkt im Herrn. Wie hat er das gemacht? Mit Musik. Amen. 1. Samuel Kapitel 16. Immer wenn die Depression den Saul überfallen hat, dann hat David angefangen zu spielen. Und dann hat Saul Erleichterung erfahren. Und jetzt ist David in Sauls Situation total erschöpft emotional. Er fängt an, Lobpreis zu machen. Er fängt an, Gott zu loben. Es macht ihm keinen Spaß. Er fühlt sich nicht danach. Er zwingt sich dazu. Er opfert Lob. Wenn du ein Opfer darbringst, dann kostet dich das etwas. Aber er macht es trotzdem. Er singt, der Herr ist mein Hirte, wahrscheinlich auf einer verstimmten Gitarre und wahrscheinlich knistert seine Stimme und ist heiser. Aber er singt trotzdem. Und er erinnert sich an den alten Samuel, als der zu ihm kam und das Salböl Gottes über ihn ausgegossen hat, ihn zum König gemacht hat, ausgerufen hat, bestimmt hat. Herr, du bist mit mir, du hast mich zum König gesalbt und ich bin noch gar kein König. Eines Tages muss ich König werden. Herr, erfüll mich mit aller Kraft vom inwendigen Menschen. Hört mal, da steht nicht, Gott stärkte David, sondern es heißt, David stärkte sich im Herrn. Nicht Gott hat die Initiative ergriffen, David hat die Initiative ergriffen. Du musst auch die Initiative ergreifen. Sonst wird es nichts, sonst bleibst du in deiner Depression hängen. Und in deiner Kraftlosigkeit, in deiner Erschöpfung. Aber der Herr möchte, dass du hier aufgezogen wirst mit seiner Kraft quasi, ja, und dann wieder loslegst. Dich wieder ins Getümmel stürzt sozusagen, dorthin gehst, wo der Segen ist. Also, David hat seinerseits den König Saul gestärkt, dadurch, dass er Lobpreis gemacht hat. Und jetzt stärkt er sich selber, dadurch, dass er Lobpreis macht. Wir haben seine Psalmen in der Bibel stehen. Die Melodie nicht mehr, aber den Text, und der ist ziemlich gut. Halleluja. Paulus sagt im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 18, und zwar, berauscht euch nicht mit Wein, sondern werdet voll Geistes, indem ihr miteinander redet in Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern und in eurem Herzen dem Herrn singt und spielt. In anderen Worten, Lobpreis macht. Weißt du, wenn du Gott lobst und preisen tust, dann denkst du an seine guten Eigenschaften, dann denkst du an seine Errettung, die er dir zuteil hat werden lassen, dann denkst du an die ganzen Segnungen, die er schon mal dir gegeben hat. Das ist dann eine verstärkte Dosis, die du da abbekommst. Und das stärkt dich wertvoll Geistes, dadurch, dass du Lobpreis machst. Und das ist ja für uns in unserer Generation so einfach. Alles, was wir machen müssen, ist, wegen mir ins Internet gehen und dort eine Playlist einschalten. Und dann singen die uns. Und zwar richtig gute Sänger mit guten Instrumenten und allem. Und muss man heute gar nicht mehr auf die neueste Ausgabe warten und in den Plattenladen fahren, wie wir das gemacht haben in den 70er Jahren. Wer erinnert sich noch? Ne? Heute gehst du einfach zu deinem iPad oder was weiß ich, zu deinem Telefon und schaltest ein und dann hast du Gottes Lob. Ist wunderbar. Also wir haben es leichter als andere. Und ich ermutige dich, anstatt diesen Trauergedanken nachzuhängen, ja, Gott zu loben und zu preisen und dich in ihm zu stärken. Der König, also verschiedene Könige von Israel, genau genommen der König von Juda, der König von Israel und der König von Edom, die haben sich mal mit ihrer Armee in der Wüste verlaufen und wussten nicht mehr ein noch aus. Dann haben sie sich gedacht, ach, wir müssen mal den Herrn fragen. Es ist immer gut, den Herrn zu fragen, wenn du nicht mehr ein und aus weißt, in der Wüste feststeckst. Und dann sagen die, ja, Prophet Elisa ist hier. Und dann freuen sie sich. Das Wort des Herrn ist beim Elisa. Wunderbar, wunderbar. Wir werden ein Wort vom Herrn bekommen. Dann kommt also der Prophet zu den Königen, beziehungsweise ist es anders. Die Könige gehen zum Propheten. Also es gibt Orte, wo der König zu Fuß hingeht. Und wenn er in der Wüste steckt, dann geht er zum Propheten zu Fuß. Der Prophet geht nicht zum König, der König geht zum Propheten. Es gibt diese Bibelstelle, Psalm 119, Vers 71. Es war gut für mich, bedrängt zu sein, damit ich deine Satzungen oder deine Prinzipien lerne. Weißt du, der Druck, unter dem wir leben, ist gut für uns. Ich traue es mich kaum sagen. Warum? Weil wir uns ernsthaft mit Gott und den Lösungen, die er anbietet, auseinandersetzen müssen. Wenn uns alles gut, wenn es immer gut ginge, wenn wir immer genug Geld hätten, wenn alles immer wunderbar laufen würde, dann würden wir geistlich verflachen. Es ist ungemütlich, aber es ist gut. Ich sag's nochmal, es ist ungemütlich, aber du lernst was. Das ganze Künstliche, das ganze pseudo-geistliche Gedönse, deine Motive, die musst du jetzt sortieren, ja? Gut. Es ist wichtig. So gut, der Prophet Elisa, der kommt also jetzt, beziehungsweise die Könige kommen zum Propheten Elisa. Und sie sagen, wir haben ein Problem. Und Elisa sagt, ja, das habe ich schon gemerkt. Was machen wir jetzt? Und dann fängt Elisa an zu toben. Der schimpft auf verschiedene dieser Könige. Den König von Israel. Was willst du? Warum gehst du nicht zu deinen Propheten, zu den Propheten deines Vaters und deiner Mutter? Vom Baal und von Astarte. Hä? Wenn hier nicht Josaphat wäre, der König von Juda, ich würde dich nicht anschauen. Und der regt sich also auf und steigert sich rein. Gar nicht liebevoll, dieser Prediger. Er mahnte den König vor seiner versammelten Mannschaft. Und irgendwann merkt Elisa, jetzt muss ich mal wieder Schluss machen hier, denn ich soll ja weissagen. Aber weißt du, du kannst nicht in einem Moment toben und rumhüpfen und schreien und Leute niedermachen und im nächsten Moment dann weissagen im Geist des Herrn. Das schließt sich irgendwie aus. Du musst dich da erst wieder einpendeln, dass dein Herz mit dem Herzen Gottes im Takt schlägt und dann wird es wieder was. Und was macht Elisa, um die ganze Sache ein wenig zu beschleunigen? Um sein Herz zu stärken, um wieder auf die richtigen Gedanken zu kommen? Er sagt, holt mir einen Saitenspieler. Und er kommt dann, ein Saitenspieler. Ja, hab schon gehört. Und dann kommt er also und stimmt in der Zwischenzeit die Gitarre, bevor dann auftritt und dann anfängt zu singen. Und er singt das Lob Gottes, er singt die alten Psalmen Davids. Und als er das macht, kommt der Geist des Herrn über Elisa und er weissagt eine Lösung für unsere Heere. Und dann finden die einen Weg aus der Wüste. Sie werden übernatürlich von Gott versorgt mit Wasser. Halleluja. Wasser in der Wüste ist wunderbar. Sie besiegen den Feind, der gegen sie gezogen ist. Und alles ist gut, preis dem Herrn. Warum? Weil sich ein Mann im Herrn gestärkt hat. Der Prophet Elisa. Und was hat er gemacht? Er hat Gott gelobt und gepriesen. Er hat Lobpreis gemacht. Mach du auch Lobpreis. Opferlob und du bahnst einen Weg für die Lösung. Und David macht das. David ist sitzen geblieben, bis er wieder Kraft von Gott hatte. Und dann erst hat er wichtige Entscheidungen getroffen. Soll ich denen nachlaufen oder soll ich sie aufgeben und soll ich den Verlust abschreiben? Soll ich hier kämpfen oder soll ich hier was anderes machen? Erst als er wieder geistlich Kraft hatte, hat er Pläne geschmiedet und sich eine Strategie geholt. Er hat nicht im geistlich erschöpften Zustand Entscheidungen getroffen. Für manche von uns ist das extrem wichtig. Wenn du im erschöpften Zustand wichtige Entscheidungen triffst, wenn du heiratest, welche Lehre du anfängst, welches Studienfach, dann gehst du mit einer Hypothek in die Sache hinein. David hat es nicht gemacht. Triff keine wichtigen Entscheidungen, wenn du emotional nicht ausgeglichen bist. Ein Warnruf für manche. Nicht für alle natürlich, die meisten von uns sind ja völlig im Einklang mit sich selber und mit Gott und der Welt. Aber nicht alle. Manche trifft es, manche betrifft es. Erst dann, wenn du fit bist, erst dann, wenn du wieder Kontrolle über deine Emotionen hast und über deine Gedanken, erst dann triff wichtige Entscheidungen. Und David macht es. Als er wieder Kraft im Herrn hat, legt er los. Ich muss vielleicht noch was sagen. Weißt du, wie du dich noch aufbauen kannst? Steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 14. Gleich in den ersten drei Versen. Dadurch, dass du in Sprachen betest. Dadurch, dass du anfängst, im Sprachengebet hier loszulegen. Manche, die mich hören, wir hier nicht, aber manche, die mich hören, sind befangen dieser Gabe gegenüber. Sie denken, dass sie überflüssig ist oder was auch immer. Sie bedenken nicht, dass Gott keine überflüssigen Gaben gibt. Aber diese Geschwister, liebe Geschwister oft, die haben irgendwann einmal eine Botschaft gegen Sprachenreden gehört und das haben die aufgenommen wie die Muttermilch. Das haben die aufgenommen wie Evangelium selber. Und seitdem sind sie halt so voreingenommen gegen diese Gabe und sind fürs Wort Gottes nicht mehr erreichbar. Man kann es ihnen erklären, man kann ihnen die Bibelstellen zeigen, sie sehen es nicht mehr. Aber es betrifft ja nicht uns alle. Ja? Diejenigen von uns, die in Sprachen reden können, macht es jeden Tag beim Autofahren, bei allem Möglichen. Du erbaust dich dadurch. Du merkst es nicht sofort, aber es geht dir dann wieder besser und es kommen gute Strategien zu dir. Und wichtige und interessante und gute Dinge passieren dann zufällig. Halleluja. Also, das wollte ich unbedingt noch gesagt haben. Und falls du erfüllt werden möchtest mit dem Heiligen Geist und das Sprachengebet, diese Gabe haben möchtest, dann kannst du gerne nach dem Gottesdienst zu mir kommen. Wir beten für dich. Oder du kannst im Internet nachschauen, einfach meinen Namen eingeben und dann das Sprachengebet, was es ist und wie man es empfängt. Und dann kommst du zu einem Video, wo dir das klar und deutlich erklärt wird. Und wir haben auch eine Broschüre auf unserer Webseite. Na, unter Predigten kannst du umsonst runterladen, das ist eine PDF-Datei. Kannst du nachlesen, was es damit auf sich hat. Und dann kannst du beten und dann kannst du es empfangen. Leute sind zu mir gekommen und haben gesagt, sie haben das runtergeladen und haben dadurch Sprachengebet empfangen. Finde ich wunderbar. Deswegen machen wir das. Halleluja. Na, und wenn man es von einem hört, dann hat es 100 andere auch noch betroffen und die haben auch empfangen. Wunderbar, ganz klasse Sache. Aber wie gesagt, manche sind dagegen eingenommen, denen müssen wir anders helfen. Die beschränken sich, ja, die kämpfen quasi mit einer Hand auf dem Rücken gebunden, überflüssig, bedauerlich, aber wenn sie so mögen, dann müssen wir ihnen trotzdem helfen. Wir sind da barmherzig. Amen. Deswegen, ganz wichtiger Punkt, Lob Gott und preis ihn und dann wird es auch was. Aber du kannst noch mal was zuschalten, wenn du eben in Sprachen betest. Gut, jetzt ist David wieder fit. Und seine Leute, die merken seine Zuversicht. Er inspiriert sie wieder. Sie lassen jetzt also ihre Steine fallen, auch die letzten. Sie wollen ihn jetzt nicht mehr steinigen. Sie hören jetzt wieder, was er zu sagen hat. Er ruft den Priester Abiatar herbei. Sie beten miteinander. Soll ich denen nachlaufen? Werde ich sie einholen? Werde ich die Beute zurückbekommen? Werden wir unsere Familien wiederkriegen oder soll ich sie aufgeben? Folg ihnen, du wirst gewinnen. Und David sagt, gut, jetzt haben wir einen Plan. Jetzt haben wir eine Strategie. Wir ziehen jetzt los. Wo liegt Amalek? In dieser Richtung. Gut, dann legen wir los. Sie setzen sich auf die Pferde, alle 600 Mann, und sie reiten wieder hinter David her. Das Banner Davids, ja, flattert wieder im Wind, ganz wunderbar. Und sie galoppieren und reiten. Und dann passiert was. Also ihre Herzen brennen immer noch. Der Verlust wiegt immer noch schwer. Aber dann passiert was. Die Vorhut, die stolpert über einen Mann im Gras. Da liegt einer im Gras. Ein junger Mann offensichtlich, aber dünn, ausgemergelt. Und es sieht aus, als ob er krank wäre oder gerade gewesen wäre. Und jetzt steigen sie vom Pferd und sehen, es ist ein Ägypter. Sie pippeln ihn auf, aber der kann kaum noch reden, der ist total erschöpft. Dann flößen sie ihm Wasser ein und dann bringen sie ihn zu David. Und David, der selber leidet, hilft jetzt einem anderen in seinem Leid. David, der selber leidet, nimmt sich die Zeit und hilft einem anderen in seinem Leid. Und die Person, der er hilft, wird zu einem Schlüssel für den Sieg. Die Personen, denen du hilfst, werden für dich zu einem Schlüssel für deinen Sieg. Deswegen hilf Leuten auch, wenn du dich nicht danach fühlst. Der kinderlose Abraham, der unbedingt Kinder wollte, hat keine Kinder gehabt. Er hat trotzdem für die Philister gebetet, dass die Kinder bekommen, denn der Herr hat deren Mutterleib verschlossen, weil sich deren König die Frau von Abraham gekrallt hat für seinen Harem. Es hat Gott nicht gefallen, haben sie keine Kinder mehr bekommen, da lief sexuell nichts mehr bei den Philistern. Irgendwann haben sie mitbekommen, oh, das liegt daran. Dann kamen sie zu Abraham und haben gesagt, bet für uns, damit es hier wieder was wird mit uns. Dann haben sie ihm die Frau zurückgegeben Abraham hat gebetet und dann war wieder alles gut. Der Mann, der so gerne ein Kind gehabt hätte, hat dafür gebetet, dass andere Kinder bekommen und die haben dann Kinder bekommen und er nicht. Einer, der gelitten hat, hat für etwas gebetet, was er selber gern gehabt hätte, aber nicht bekommen hat. Er hat gesehen, wie andere das bekommen haben, was er wollte und er nicht. Und er hat trotzdem dafür gebetet. Halt es mal im Hinterkopf. Jetzt haben wir also diesen jungen Ägypter, der bei David ist. Und David steigt selber vom Pferd und er setzt sich hin mit dem jungen Mann. Er kriegt nochmal Wasser und dann kriegt er nochmal Wasser. Nicht zu viel, weil sonst ist es schädlich für seinen Bauch. Dann kriegt er ein Stück Brot und dann kriegt er ein Stück Kuchen. Dann kriegt er nochmal ein Stück Kuchen. Der kann sich also richtig satt essen. Der frisst fast schon. Und dann sagen sie, wer bist du denn? Was ist denn los? Und er sagt, ja, ich bin der Sklave eines Amalekiters. Und ich bin krank geworden. Dann habe ich meinen Herr einfach rausgeworfen und habe mich liegen lassen, damit ich sterbe. Und die Amalekiter sind dann ohne mich weitergezogen. So sind die drauf gewesen. Typisch Amalekiter, so sind die. Du bist krank, raus mit dir. Üble Sache. Und und jetzt ist er bei David. Und David sagt, so, erzähl mal, was habt ihr denn so gemacht die letzte Zeit? Ja, wir haben einen Fall hier gemacht und dann haben wir die hier ausgeraubt. Wir waren in Israel und dann waren wir bei den Philistern und dann haben wir zum Schluss einmal Ziklag verbrannt und ausgeraubt. Und David sagt, so, er hat jetzt einen aus dem Feindeslager bei sich. Der eine oder andere hat wahrscheinlich im Hintergrund schon die Messer gewetzt und sich gedacht, super, den ersten sind wir über die Klinge springen lassen. Aber so blöd war David nicht. Der hat gemerkt, der hat mit den Leuten, die die Verbrechen begangen haben, nichts zu tun. Der war vielleicht bei denen mit dabei, aber unfreiwillig, der war ja Sklave. Und dann sagt er, du hör mal zu, ich habe eine Idee für dich hier. Du zeigst uns, wo die hingegangen sind. Dann kriegst du noch mehr zu essen. Und der Mann, der schaut David an und sagt, wir machen einen Handel. Du schwörst mir bei Gott, dass du mich nicht meinem Herrn auslieferst. Und dann zeige ich dir, wo es lang geht. Und das ist überhaupt kein Thema. Natürlich überliefert David den dann nicht seinem Herrn. Im Gegenteil, der will seinen Herrn ja irgendwie, verstehst du, beseitigen. Der junge Mann hat die Freiheit bekommen. Das ist ein Kampf, den David sich raussucht. Wisst ihr, wir müssen immer schauen, dass wir uns die richtigen Kämpfe raussuchen. Diesen jungen Mann jetzt zu bekämpfen, weil der bei den Falschen mitgegangen ist seinerzeit, das wäre falsch gewesen. Es gibt immer Kämpfe, die richtig sind und es gibt Kämpfe, die falsch sind. Und wohl dem, der weiß, welche wichtig sind und welche falsch sind. Zum Beispiel kurz vor dem Kampf mit Goliath ist David ja ins Lager gekommen, nicht als Soldat, sondern als Botenjunge, als einer, der Proviant gebracht hat. Und Goliath kam da und hat alle eingeschüchtert. Und David hat sich umgeschaut und hat geredet mit den Leuten. Und dann ist sein Bruder Eliab gekommen und hat ihn angepflaumt. Was machst du hier und überhaupt? Der hat einen Streit vom Zaun gebrochen, der hat gestänkert. Und wisst ihr, was David gemacht hat? Der hat ihn einfach stehen lassen. Der Kampf mit Goliath war wichtiger als der Kampf mit seinem Bruder. Wenn er mit seinem Bruder gekämpft hätte, dann hätte das nur zur Entfremdung und zur Entzweiung, zur Spaltung in der Familie geführt. Das war David aber nicht wichtig. Das war ein Nebenschauplatz. Stell dir mal vor, der hätte mit seinem Bruder gekämpft, anstatt mit Goliath. Es gibt Leute, die kämpfen mit ihren Geschwistern, anstatt mit Goliath. Kämpf du nicht mit deinen Geschwistern, ob das jetzt geistliche oder kollegiale oder natürliche Geschwister sind. Goliath ist der, auf den du dich konzentrieren musst. Und dann kam David und zum König und hat gesagt, was kriege ich dafür, wenn ich den besiege, den Goliath? Du wirst steuerfrei gemacht. Hat sich David gedacht, das ist gut. Ich bin zwar nur im Niedriglohnsektor beschäftigt, als Hirte bei meinem Vater angestellt, aber immerhin. Was gibt's denn noch? Ja, kriegst eine Prinzessin zur Frau. Und er denkt sich, okay, gebongt. Da geht ihm David dann das Herz auf. Denn er denkt sich, ja, wenn es eine Prinzessin ist, die sehen gut aus und haben Manieren und überhaupt, ja, und hey, super. Und außerdem wäre ich ja mal König. Er war ja damals schon gesalbt von Samuel. Und so tritt er dem Goliath gegenüber und er hat den richtigen Kampf gekämpft. Auch wenn er hinterher nicht belohnt worden ist. Blöd, ne? Gewinnst ein Preis ausschreiben und kriegst die Millionen nicht. Blöd. Nun gut, David war auf jeden Fall clever und hat nur die richtigen Kämpfe gekämpft. Und jetzt bekämpft er nicht diesen jungen Mann, sondern er lässt sich von dem ins Lager führen. Der, dem er geholfen hat, der wird jetzt zu seiner Tür, zu seinem Wegweiser, zu seinem Pfadfinder, zu seinem Schlüssel, zum richtigen Kampf, zum Feind. Ist doch wunderbar. Und was macht der Feind? Der Feind betrinkt sich und er feiert. Der ist über die ganze Ebene verteilt, kleine Gruppen. Dort grillen sie und feiern und freuen sich an den Sklaven und vor allem an den Sklavinnen, ja, die sie erobert haben. Und sie feiern also vor sich hin und die sind schon so hackedicht. Und David denkt sich, ja gut, sei geschult. Und dann kämpft er gegen die. Er kämpft 2 Tage, vom Anfang eines Tages bis zum Abend des 2. Tages. Und keiner entkommt ihm. Und alle Güter, die geraubt wurden, die kriegt er zurück, seine Familie bekommt er zurück, alle bekommen ihre Familien zurück, das ist ganz wunderbar. Er kriegt einen riesigen Sieg. Er fährt einen, der Segen Gottes ist wieder auf ihm. Aber er hat diesen Sieg erst bekommen, als er sich im Herrn, seinem Gott, gestärkt hat. In 1. Samuel 27 sehen wir, wie er erschöpft ist und dieser Erschöpfung nachgibt und von Gott abfällt. Erst später, in Kapitel 30, wendet er sich wieder Gott zu und stärkt sich wieder im Herrn, seinem Gott. Und macht wieder Lobpreis. Und dann plötzlich bebt die Erde und er hat den Sieg. Preis dem Herrn übrigens. Apostelgeschichte Kapitel 16, wie kann ich das übersehen? Paulus und Silas sitzen im Gefängnis in Philippi. In Ketten, im innersten Gefängnis. Sie können jetzt mit den Ketten rasseln, machen sie wahrscheinlich auch im Takt. Sie rasseln mit den Ketten im Takt und singen Gottes Lob um Mitternacht. Und plötzlich kommt ein Erdbeben und die Ketten fallen von ihnen ab. Fang du an, Gott zu loben und die Ketten fallen auch von dir ab. Hast du das gehört? Und es hat sich eine Gemeinde gegründet und es war plötzlich alles anders. Im Lob liegt Sieg, preis dem Herrn. Und darin, anderen Leuten zu helfen, auch wenn du dich nicht danach fühlst, liegt Sieg. Der Segen Gottes ist wieder mit David und er bekommt alles, was er verloren hat, wieder zurück. Und jetzt, wo er so einen großen Sieg bekommen hat, geht er zu seinen Leuten, die ihn gerade noch steinigen wollten, und er sagt zu ihnen, hört mal, ihr könnt die ganze Beute haben, bis auf die Schafe und bis auf die Rinder, die gehören mir. Und wer soll was dagegen sagen? Das sind riesige Schafherden, riesige Rinderherden. Und dann gibt es noch Kamele und Esel und Pferde und Ziegen, die können die anderen haben. Alles, was die Amalekiter zusammengeplündert haben und geraubt haben, das gehört jetzt David, verstehst du? Das kann er nicht mehr zurückgeben, weil die Städte verwüstet sind. Das hat er jetzt. Und er hat natürlich einen Plan, der ist nämlich nicht doof, unser David. Wisst ihr, was er mit seiner Beute macht? Der behält die nicht, sondern vielmehr, als er wieder in Ziklag ist, sendet er eine Segensgabe. Er sendet Schafe und Rinder zu den Ältesten in Israel, in Judäa, die seine Freunde sind. Er kann, muss nur nachzählen, der wird gar nicht fertig, der Schreiber. Er schickt ein Geschenk dorthin und er unterstützt dieses Werk und er unterstützt jenes Werk und er unterstützt dieses und er unterstützt jenes. Der gibt und gibt und gibt und gibt aus dem Segen, mit dem Gott ihn gesegnet hat. Wisst ihr, was der macht? Beziehungspflege. Eines Tages wird er König sein und dann, wenn sich die Ältesten daran erinnern, ja, der hat uns doch seinerzeit gesegnet mit einer Segensgabe, dieser David, als er noch gar kein König war, der meint es gut mit uns. Der will unseren Wohlstand mehren. Der will nicht Steuern kassieren, bis wir bluten durch die Nase, sondern der will unseren Wohlstand mehren. Ja, den wählen wir, den, oh, David, gut. Na? Deswegen hat er die Schafe und die Esel behalten seinerzeit. Der Typ war clever. Staatsmänner und auch Frauen, die können davon was nennen. Massenweise, Amen. Aber jetzt noch ein Punkt. David kommt zurück mit 400 Mann. Er hatte eigentlich 600, aber 200 waren zu erschöpft, um mitzumachen. Die waren zu erschöpft, um den Amalekiter nachzulaufen. Weißt du, auch in deiner Familie, auch in deiner Firma gibt es Leute, deren Kraft ist begrenzt. Die sind nur begrenzt belastbar. Und damit musst du umgehen. Du kannst jetzt nicht sagen, reiß dich zusammen oder so, sondern du musst sagen, nein, okay, bleib hier und erhol dich. Und diejenigen, die es drauf haben, mit denen gehst du dann und kämpfst den Kampf, der gekämpft werden muss. Und jetzt kommt also David mit seiner eigenen riesigen Herde und mit der Beute und die Männer, die beim Tross geblieben sind, die zu erschöpft waren, die kommen jetzt ihnen entgegen, um sie ein wenig zu entlasten. Aber dann gibt es, kannst du nachlesen, böse und nichtsnutzige Männer unter Davids Leuten. David, der Mann nach dem Herzen Gottes, hatte böse und nichtsnutzige Männer unter seinem Kommando, in seiner Truppe. Also wenn es dem passiert ist, dann kann es auch sein, dass in deiner Firma oder wo auch immer du unterwegs bist, böse und nichtsnutzige Personen sind, von denen dürfst du dich dann nicht durcheinander bringen lassen. Die gibt's halt, die sind halt da, mit denen musst du jetzt umgehen. Wie geht David mit denen um? Denn er könnte ja jetzt sagen, ey, jetzt fangt ihr an zu streiten, das ist der falsche Kampf, den ihr kämpft. Das hätte er ja alles machen können, aber das macht er nicht. Er sagt, Brüder, und er setzt sein bestes Zahnpasta-Lächeln auf. Er fühlt sich nicht danach, er möchte die am liebsten abwatschen, aber er sagt, Leute, das tut nicht. Denn ich sage euch, ich kann euch sagen, was diese bösen und nichtsnutzigen Leute gedacht haben. Die haben sich gedacht, ja, David kriegt schon mal Schafe und Rinder, kriegen schon mal wir nicht. Dann haben wir noch eine begrenzte Anzahl hier von Ziegen und Pferden und Maultieren und Eseln und so weiter. Und von denen kriegen wir dann was, es ist schon mal wenig. Und dann müssen wir auch noch mit den 200 teilen, die nicht dabei waren, dann kriegen wir noch weniger. Die waren geldliebend. Das waren Vorfahren von Judas Ischariot. Die wollten Kohle haben, die wollten mehr von der Beute haben. Wir wollen denen nichts geben, die beim Tross geblieben sind, die nicht mitgekämpft haben. Und David sagt, nicht so, Leute. Irgendjemand musste doch auf unseren Kram aufpassen. Na, du gibst Leuten eine Aufgabe, die zu ihrem Persönlichkeitsprofil und zu ihren Gaben passt. Und die belohnst und bezahlst du dann auch nach ihrer Leistung. Amen. Und das hat David gemacht. Er hat sie angelächelt und hat gesagt, nein, das machen wir nicht. Es wäre doch töricht. Nein, das würde doch bloß böses Blut geben. Böses Blut würde das geben, das will doch keiner. Der Herr hat uns doch reich gesegnet. Wir haben doch jetzt viel mehr, als bevor sie uns überfallen haben. Wir haben doch eigentlich noch ein Geschäft gemacht hier. Unfreiwillig, aber alle Dinge haben uns doch zum Besten gedient. Na, will das jemand bezweifeln von euch bösen und nichtsnutzigen Männern? Und die anderen, ja, die nicht nur böse und nichtsnutzig waren, die haben auch da gestanden und die Bösen und Nichtsnutzigen kritisch angeschaut. Und dann war es gut. David hat den Bösen und Nichtsnutzigen nicht nachgegeben. Dürfst du auch nicht machen. Sei diplomatisch im Ton, aber verbindlich in der Sache. Nein. Und dann hat er eben das Gesetz erlassen, diejenigen, die beim Tross bleiben, kriegen genauso viel wie die mitgekämpft haben. Jeder kriegt nach seiner Fähigkeit. Basta. Und es ist Gesetz geworden in Israel. Ist nicht der Schlechteste. Ist nicht das Schlechteste. Amen. Und wisst ihr was? Bin jetzt fertig. Sogar noch vor 12, ja. Wow. Falls du dich in der Situation befinden solltest, dass du innerlich emotional erschöpft bist. Es gibt jemanden, der dich stärken will, und das ist Jesus. Dazu musst du ihn aber in dein Leben einladen. Komm zu ihm, so wie du bist, und sag zu ihm, bitte einfach mit jetzt, wir beten alle miteinander. Sag zu ihm, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz und mach mich neu. Amen. Und jetzt lob Gott und fang an, die Bibel zu lesen, am besten gleich bei den Psalmen. Und dann wird es auch mit dir was. Amen. Musik.